Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde. Ein herzliches Willkommen Ihnen, Herr Pfarrer Hohlweger. Danke, dass Sie uns heute das Wort Gottes auslegen werden. Bevor wir miteinander singen, möchte ich Ihnen sagen, dass wir heute Morgen einen Anruf bekommen haben von der Familie Wassermann. Herr Walter Wassermann ist heute Morgen heimgerufen worden von seinem himmlischen Vater in die ewige Welt. Herr Wassermann war ein hervorragender Kenner des Nahen Ostens, denn er lebte und arbeitete über viele Jahre, man kann sagen Jahrzehnte, im Libanon, wo ja auch unsere Schwester Dorle arbeitete. Seine Vorträge über die politischen und religiösen Entwicklungen dort in der Region waren immer hochinteressant und sehr aufschlussreich. Ein großes Herzensanliegen war ihm bis zuletzt, auch in aller Schwachheit noch, die Verbreitung des Evangeliums auf allen Wegen. In letzter Zeit vor allem auch übers Internet. Und der letzte Brief, den wir bekamen von Walter Wassermann und seiner Frau, da haben sie uns mitgeteilt, wie viele Menschen zugreifen auf Schriften, die sie ins Internet gestellt haben. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, gesegnet worden. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, du hast deinen treuen Diener Walter Wassermann heimgerufen. Wir danken dir für sein Leben und für die Ströme lebendigen Wassers, die du von seinem Leben hast ausgehen lassen, weil er an dich geglaubt hat. Wir befehlen dir seine Familie an und bitten dich besonders auch für seine Frau. Umgib du sie und alle, die zur Familie gehören, mit deinem Frieden und Trost. Amen.
Ja, wenn einem Mann so das Wort Gottes am Herzen liegt, um es zu verbreiten, dann hat er sicherlich auch gerne das Psalmwort gebetet aus Psalm 25, Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und darum sind wir ja auch hier zusammen, dass er uns durch sein Wort lehrt und seinen guten Weg zeigt. Er ist der Gott, er ist unser Gott, der uns hilft, leitet und zu uns redet. Und da passt auch ein Lied, ganz schön, das ist das Lied Nummer 107, Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Ja, letztes Mal hatten wir es Ihnen schon angekündigt, und heute werden Sie es also tun, unsere Schülerinnen im Haus, die Bibelschülerinnen und die Auszubildenden in der Hauswirtschaft werden sich also jetzt vorstellen. Und das ist nicht nur einfach eine nette Tradition, sondern wir sind so froh, dass Sie auch Anteil nehmen an all das, was in unserem Werk geschieht und eben auch in unseren Schulen. Und dass Sie dann uns und die Schülerinnen auch alle im Gebet begleiten. Vielen Dank. Und jetzt darf ich die Schülerinnen bitten.
Mein Name ist Johanna Ade und ich will Gott loben in guten und in schlechten Zeiten, auch wenn ich sein Handeln nicht immer verstehe.
Ich bin Tabea und ich möchte Gott loben an jedem Ort, an dem er mich stellt.
Ich bin Irene und ich möchte Gott loben mit meinem Leben.
Ich bin Michelle und ich möchte Gott loben mit Musik.
Ich heiße Salome Spied und ich möchte Gott loben mit den Begabungen, die er mir geschenkt hat.
Ich heiße Heike und möchte Gott loben mit allem, was ich bin und habe.
Und ich bin Schwester Michaela und möchte Gott loben, indem ich anderen Menschen zuhöre.
Wir sind die Bibelschülerinnen vom zweiten Jahr und wir dachten, dass sie dass sie sich unsere Namen gut einprägen können, sagen wir ihnen nicht nur den Namen, sondern ein Adjektiv, das mit dem gleichen Buchstaben beginnt und als eine kleine Erinnerungshilfe jeweils ein Symbol. Ich bin die raffinierte Rosemarie Lorch und ich habe ein bisschen Zuckerzeug mitgebracht.
Ich bin die abnormale Annika und fall manchmal aus dem Rahmen.
Ich bin die ulkige Ulrike und viele kennen mich für mein Lachen.
Ich bin die düngende Dorothea Peik und habe meine Pflanze mitgebracht.
Ich bin die dankbare Deborah, weil ich dankbar bin, dass ich jetzt die Ausbildung hier machen kann, ein Jahr mit diesen tollen Leuten. Und als Zeichen dafür habe ich unseren Flyer mitgebracht, den Sie übrigens am Ende von der Bibelstunde gerne mitnehmen dürfen. Es stehen zwei Leute an der Tür, die die verteilen. Und wir freuen uns, wenn Sie für uns beten.
Ja, wie Sie bereits lesen konnten, wir sind die hauswirtschaftlichen Auszubildenden hier im Diakonissenmutterhaus und ich bin die Laura aus dem dritten Lehrjahr und ich möchte Ihnen jetzt noch kurz was über uns erzählen. Ja, also dieses Jahr sind wir zu siebt in der Ausbildung und zum ersten Mal in allen drei Lehrjahren voll besetzt. Und ja, die Mädels mit den weißen Schürzen da drüben, die sind im ersten Lehrjahr. Die weiß-blau gestreifte Schürze steht für das zweite Lehrjahr und diese blauen Schürzen stehen für das dritte Jahr. Ja, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was macht eine Hauswirtschafterin so, was gehört zu ihren Aufgaben? Und ja, die Frage ist eigentlich ganz leicht zu beantworten. Da braucht man eigentlich nur zurückzudenken an die Bibelstunde vom letzten Mal. Da gab es das Kaffeetrinken, also Stehkaffee. Und da hat die Hauswirtschaft zum Beispiel den Kuchen gebacken und das Gebäck und das Buffet vorbereitet. Die Hauswirtschaft sorgt auch hier für den Blumenschmuck oder auch sonst, dass die Bibelstunde halt stattfinden kann. Und ja, jetzt möchte ich Ihnen noch schnell die anderen, also meine Kolleginnen, vorstellen. Da hätten wir einmal die Mirna, die Alina und die Hanna, dann die Elisabeth B. und Nuria und Elisabeth W. Und ja, wem das jetzt vielleicht zu schnell gegangen ist, da gibt es draußen dann auch noch so Gebetskärtchen. Da stehen die Namen dann nochmal drauf. Ja.
Hören wollen wir heute auf ein ganz besonderes Bibelwort. Ich nehme Sie mit in eine Zeit des Regierungswechsels, passend zum 22. September. Heute allerdings geht es um eine Zeit nach dem Regierungswechsel vor 3000 Jahren. Ich möchte mit Ihnen 1. Könige 3 anschauen, auf diese Worte hören, Salomos Gebet um Weisheit. Und um Erwartungen gleich von vorne herein zu enttäuschen, die Pointe ist nicht, dass wir sagen, es wäre super, wenn alle Politiker dieses Gebet oft und laut beten, Amen, Halleluja. Ich glaube, der Text hat noch mehr, auch für uns zu sagen, was Weisheit für uns sein kann, lebensrettende Weisheit. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dürfen Sie gerne mitlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 1. Könige 3, zunächst die Verse 1 bis 15. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Herrenhaus und die Mauer um Jerusalem gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war noch kein Haus gebaut dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Und als er aufwachte, da war es wie ein Traum. War das Wirklichkeit oder habe ich das nur geträumt? Habe ich mir das nur eingebildet? So wird sich Salomo gefragt haben, denn das ist ja tatsächlich ein bisschen wie im Märchen. Da kommt eine Stimme wie von einer guten Fee: Bitte, was ich dir geben soll. Es sind nicht die berühmten drei Wünsche, die der ehemalige Prinz und frisch gebackene König frei hat. Und er hat nur einen Wunsch, eine Bitte, eine Chance, sich für das Richtige oder das Falsche zu entscheiden, für das Gute oder das Bessere. Nun, kennen Sie wahrscheinlich das alle, im Schulhof haben wir das oft gespielt und einander gefoppt: Wenn du nur einen Wunsch frei hast, was würdest du dir wünschen? Und die Klügsten sagen natürlich, dass ich mir alles wünschen kann. Aber es ist eben nicht die gute Fee, kein Geist aus der Lampe und keine Märchengestalt, sondern es ist der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Gott, dem schon sein Vater David gedient hat. Wenn Gott Ihnen diese eine Frage stellen würde: Bitte, was ich dir geben soll. Wenn Sie vor diese Wahl gestellt würden, was wäre Ihr Herzenswunsch? Was wäre dieser eine Wunsch, den Gott Ihnen erfüllen soll? Worum würden wohl die heutigen Regierungschefs bitten, die jetzigen und die kommenden? Wohlstand für alle, weil das ja in vielen Wahlprogrammen das Wichtigste ist, Hauptsache Arbeit, Hauptsache Wohlstand. Den Wunsch aller Schönheitskönigen, Königinnen, Friede auf Erden. Der Weihnachtswunsch immerhin, Gesundheit und ein langes Leben. Und ich gebe zu, das ist auch das, wenn wir im Kreis der Familie abends beten, was uns oft bewegt, die Fragen der Gesundheit der Nächsten. Das wäre ja eigentlich auch zu erwarten, aber Salomo bittet um etwas anderes. Er bittet um das gehorsame Herz. Und das Herz, das ist ja in der Bibel bekanntlich der Sitz aller Gefühle und Gedanken. Das Herz, das ist das, was meine Person, mein Wollen, mein Denken und mein Wünschen ausmacht. Und Salomo bittet, hilf, dass meine Wünsche, meine Sehnsüchte und alle meine Entscheidungen sich an dir ausrichten. Gib mir ein gehorsames Herz. Schenke, dass nicht alle meine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern dass ich das tue, was du willst. Jesus greift das ja auf, als seine Jünger fragen, wie soll ich beten? Und er fasst das in einer genialen Weise zusammen. Dein Wille geschehe. Das ist eigentlich das, worum Salomo bittet. Hilf mir, dass dein Wille geschehen kann, dass ich nicht meine Machtvorstellungen, meine Wünsche durchsetze, sondern dass ich die Weisheit erhalte, zu unterscheiden, was richtig und falsch vor dir ist. Gib mir Weisheit, gib mir ein gehorsames Herz. Was macht die Weisheit König Salomos aus? Worin besteht diese Weisheit? Darüber möchte ich mit Ihnen heute nachdenken. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass Weisheit, das gehorsame Herz, dass es Vorbilder braucht. Gute Vorbilder. Der König ist tot, es lebe der König. So heißt es ja bekanntlich bei jedem Thronwechsel. Wir dürfen gespannt sein, wie es heute Abend heißen wird. Aber in unserem Text und nicht nur in diesem Text, sondern in den ganzen Büchern der Könige und in den ganzen Büchern der Chronik zieht sich ein Name durch, das große Beispiel, das große Vorbild für alle Könige. David, dein Knecht. Er ist das große Vorbild, das allen Königen, allen auf dem Thron Davids vor Augen gestellt wird. Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit Vorbildern umgehen kann. Wahrscheinlich jeder und jede von uns kommt in Situationen, in denen wir Vorgänger, Vorfahren und Vorbilder haben, die manchmal ja auch eine Last sein können. Da ist der Anspruch, es so zu machen, wie sie es gemacht haben. Da gibt es Messlatten, die aufgestellt werden. Bei Frauen, die Mütter, die den Haushalt und die Familie eben auf ihre Art und Weise so und so gemacht haben. Bei Männern, wie lebe ich Vaterschaft? Oder im Beruf, wie hat mein Vorgänger das gemacht? Welche Ziele hat er im Unternehmen erreicht oder auf der Stelle, die ich zu verantworten habe? In einem geistlichen Amt, wie haben unsere Vorgängerinnen und Vorgänger das ausgefüllt und geprägt? Und es ist in der Regel ein ganzer Sack und Berg voll Erwartungen, die wir mitbringen und die wir mitschleppen, wenn wir so ein Amt antreten. Andere, die einen davon werden an uns herangetragen, aber ich denke, das meiste davon liegt in uns selber. Und das war bei Salomo nicht anders. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht unbedingt mit ihm tauschen. Da steht er, als junger, unerfahrener Mann, der gerade die Intrigen um die Thronfolge wie durch ein Wunder überlebt hat. Ein Großteil seiner Halbgeschwister ist in diesen Thronwirren ums Leben gekommen. Und ihm fällt nun dieses Königtum zu, ohne dass er, eben anders als David, vorher in großer politischer oder militärischer Verantwortung gestanden hätte. Er war kein Feldherr, der schon sich erste Lorbeeren in Schlachten erworben hätte, sondern er war einer, der bisher gut behütet am Hof aufwachsen durfte, der ein Faible hat für Musik, für Literatur, für Kunst, für Architektur und der jetzt in eine Welt voller Feinde hineingestellt wird und der in Fußstapfen zu treten hat, die ihm nicht nur dreimal so groß sind, in die Fußstapfen des Königs der Könige. David, der Soldatenkönig, der mehr Kriege gefochten und gewonnen hat als die Richter und der König Saul vor ihm. David, der gute Hirtenkönig, der im Volk beliebt ist als Sänger und Dichter von Psalmen und vielleicht auch, weil er eben trotz allem auch menschlich war, mit seinen Fehlern, mit seinen Macken und dazu stand, öffentlich. David, der König der Musik, der dem ganzen Volk unbeschreiblich schöne Worte in den Mund und ins Herz gelegt hat. Psalmen, die uns bis heute prägen. Mal ehrlich, kann man da als Nachfolger überhaupt etwas richtig machen? Hat man da überhaupt eine Chance, auch nur in die Nähe der Messlatten zu kommen, die von König David, von seinem eigenen Vater gelegt worden sind? Wenn man ständig verglichen wird, Salomo bekommt sie, diese eine Chance in jener Nacht. Diese eine Chance, sich für das Richtige oder das Falsche zu entscheiden, für das Gute oder eben für das Bessere. Und ja, Salomo will sich an David messen lassen. Er ist und bleibt sein großes Vorbild. Aber nicht in dem, was für David misslungen oder gelungen ist. Was für Salomo zählt, sind eben nicht Davids militärische Erfolge oder seine literarischen Leistungen, aber auch nicht umgekehrt sein Ehebruch, seine Anstiftung zum Mord, seine Skrupellosigkeit. Sondern was für Salomo alleine zählt und was er auch für sich möchte, ist Davids Beziehung zu Gott. Eine enge Beziehung des Hörens und des Gehorchens. Und diese Linie zieht sich im Alten und im Neuen Testament zu. Liebe zu Gott und das Wandeln in seinen Geboten und Satzungen wird in aller Regel in einem Atemzug erwähnt. Wer zu Gott gehört, hört auf ihn. Wer Gott liebt, handelt nach seinem Gebot. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. So betete David in Psalm 51 und genau das nimmt sich Salomo zum Vorbild. Salomo hat gar nicht den Anspruch, alles besser zu machen als sein Vater. Aber dieses eine will er und das will er mit ganzem Herzen. Gott so zu dienen, wie es David getan hat. An dieser Stelle will er ein Abbild des großen Vorbilds werden. Schaffe in mir ein reines Herz, dass dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und das Zweite, was wir daran sehen, dass Weisheit vor allem die Kunst ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein gehorsames Herz ist eben nicht nur dazu da, Gefühle zu empfinden, die Nähe Gottes zu spüren, sich geborgen zu wissen. Das auch. Aber das Herz ist der Sitz der Entscheidung. So wie hoffentlich alle Wahlberechtigten heute entscheiden mussten, wo mache ich mein Kreuz? Und wer macht sein Kreuz für mich? Weisheit heißt die gute und die bessere Entscheidung abzuwägen, Urteile zu fällen, die Gottes Willen entsprechen und nicht widersprechen. Nun ist König Salomos Weisheit ja geradezu sprichwörtlich geworden und sicher kennen viele von Ihnen einen oder mehrere dieser Sprüche. Besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Aber Weisheit, das meint eben nicht nur kluges Alltagswissen. Es meint auch nicht die Art von Weisheit, die bei Günther Jauch gefragt ist, eine große Allgemeinbildung. Sondern Weisheit in der Bibel heißt wörtlich Einsicht, ein Einsehen haben in Zusammenhänge. Die große Kunst, und die hat Salomo wohl beherrscht, ist diejenige, Folgen meines Handels abschätzen zu können. Ich habe heute eine Studie gelesen, dass Teenager aufgrund ihrer Veränderungen im Gehirn sich damit besonders schwer tun, die Folgen ihres Handelns richtig einzuschätzen. Also haben Sie Nachsicht mit Teenagern. Aber als Erwachsene, wenn das Gehirn dann entsprechend entwickelt ist und die graue und die weiße Gehirnmasse dann tatsächlich voll ausgewachsen ist, da ist das hohe Ziel, dass wir die Folgen unseres Handelns abschätzen können, dass wir merken, wie ein Wort wirkt, dass wir merken, wie unser eigenes Verhalten uns prägt, wie sich Muster einschleifen, ob wir wollen oder nicht, und wie wir Einfluss darauf nehmen, unser eigenes Leben zu prägen. Als König sieht er darin seine erste Aufgabe. Und ich finde, das gilt es zu hören gerade heute. Er sieht sich als König eben nicht in erster Linie als Machthaber. Er sieht sich vor allem als Richter, als einer, der Urteile zu treffen hat und zu Entscheidungen, eben auch über Krieg und Frieden. Und ich beneide niemanden, der zurzeit im UN-Sicherheitsrat sitzt, der abwägen muss, wie man handelt in Syrien, wie man damit umgeht, welches der Weg des Friedens ist. Salomo heißt vom Namen her der Friedensreiche. Shalomo, in diesem hebräischen Wort, steckt Shalom drin, der Friede Gottes, der Shalom, den er seinem Volk verheißen hat. Und das wird bei Salomo zum Programm. Auf Deutsch übersetzt würde Salomo Friedrich heißen. Und nun haben wir auch in unserer deutschen Geschichte Könige mit dem Namen Friedrich gehabt. Große Soldatenkönig. Aber dieser Friedrich, dieser hebräische Friedrich, dieser Salomo, der hatte auch Soldaten. Es wird beschrieben, wie groß sein Heer war mit vielen Rössern und Wagen. Sicher eindrucksvoll. Aber er war in der langen Geschichte der Könige Israels der Einzige, der es geschafft hat, ohne einen einzigen großen Krieg zu regieren. 40 Jahre Frieden für Israel. Eine Zeit, in der Israel aufblühen konnte. Eine Zeit, in der Israel zu sich gefunden hat. 20 Jahre lang, in denen der Tempel gebaut wurde, als sichtbares Zeichen, du bist unser Herr, hier ist deine Wohnung, mitten in deinem Volk. Wir sprechen heute Urteile ja im Namen des Volkes. Und es ist gut, wenn sich unsere Regierenden als Teil dieses Volkes verstehen. Aber Salomo bekennt in unserem Bibeltext, es ist dein Volk, Herr. Israel ist dein erwähltes Volk und ich bin dein Knecht und berufen und erwählt von dir, über diesem Volk und in diesem Volk zu dienen. Unter Salomo entwickelt sich das Israel, und man muss es klar sagen, das war unter David ein bäuerlicher Staat. Unter Salomo entwickelte sich zu einem der großen orientalischen Königsreiche, das den Vergleich nicht zu scheuen braucht, zu Großreichen wie Ägypten und Saba und anderen. Aber dieser Friede hatte eben auch seinen Preis, der in unserem Text nur angedeutet wird. Salomo hat eine Heiratspolitik betrieben. Er heiratet Frauen, am Schluss waren es 1000 Frauen, 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen, und verschwägert sich so im Prinzip mit dem halben Orient, mit den Großen, mit der Tochter des Pharaos, aber auch mit vielen kleinen Stammesfürsten und Königstöchtern und Fürstentöchtern aus der Umgebung. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter ausführen. Es zeigt sich schon in unserem Text, dass hier ein Stolperstrick liegt, der dann auch, wo Salomo in seiner Weisheit an Grenzen gekommen ist. Aber weil es unser Text hier nur andeutet, will auch ich es nur bei der Andeutung belassen. Und bevor wir uns im zweiten Teil näher anschauen, wie diese Weisheit sich dann ganz praktisch auswirkt, wollen wir miteinander singen Lied Nummer 87, Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Lied Nummer 87. Dort heißt es in den Versen 16 bis 28, Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach, Ach, mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause, und ich gebar bei ihr im Hause. Und drei Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. Und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt, und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Und als ich des Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Aber am Morgen sah ich ihn genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau sprach, nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Klammer auf, das geht jetzt noch 20 Mal so weiter, aber der Bibeltext sagt nur, und so redeten sie vor dem König. Und der König sprach, diese spricht, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn, und sprach, ach mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet's nicht, die ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Es wird praktisch und es ist nicht besonders schön. Weisheit ist die Kunst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und nun ist es ja so, dass Gut und Böse uns meistens dann interessieren, wenn sie uns selber betreffen. Wenn das Böse uns betrifft und wir das Gute wollen. Wenn Recht und Unrecht uns am eigenen Leib widerfährt. So ist es auch hier. Weisheit fragt nach Gerechtigkeit. Zwei Damen aus dem sogenannten ältesten Gewerbe der Welt kommen zum König. Und schon das sollte uns aufmerksam werden lassen. Ich war selber Vikar in der Leonhardsgemeinde in Stuttgart und der Weg zum Gottesdienst führte immer durch das Leonhardsviertel. Wenn ich mir vorstelle, zwei der Prostituierten hätten einen Rechtsstreit miteinander. Ich glaube, es wäre unheimlich schwer, damit jetzt vor den Ministerpräsidenten oder sogar vor die Bundeskanzlerin zu kommen und diesen Rechtsstreit vorzutragen. Nun haben wir ein anderes Rechtssystem und es ist gut, dass wir die Gewaltenteilung haben, dass bei uns Gesetzgebung, Rechtsprechung und Polizeigewalt getrennt sind. Urteile werden im Namen des Volkes verkündet und nicht als Gottesurteile ausgegeben. Aber eines zeigt es doch, der Zugang zum Recht, der Zugang, den König um Recht anzurufen, stand jeder Person in Israel offen. Selbst wer sich keinen Anwalt leisten konnte, hatte das Recht, seinen Fall vor den König zu bringen. Männer und Frauen gleichermaßen, angesehene Bürger genauso wie diejenigen vom Rand der Gesellschaft. Und wer immer das Buch der Könige zusammengestellt hat, aus den Akten des Gerichts, aus den Aufzeichnungen aus dem Königsbuch und aus den Sprüchen der Propheten, der hat diese Wahl schon sehr sorgfältig getroffen, denn es ist da ja kein Streit zwischen Kaufmännern oder zwischen zwei Bauern, die sich um Feld oder ein Gut streiten, sondern er führt uns in die dunklen Ecken des Königreichs Israels und scheut sich nicht, öffentlich darüber zu berichten, dass es das eben auch gab. Häuser, in denen Prostitution vorkam. Kinder, die aufwuchsen, die mit Sicherheit nicht wussten, wer ihr Vater ist. Und in diesem Fall ist es sogar strittig, wer die Mutter des Kindes ist. Eine harte, ungerechte Welt, die die Bibel nicht ausblendet, nicht beschönigt, dass es das eben auch gab zu Salomos Zeiten. Unrecht hat viele Ebenen. Und die Hilflosigkeit, mit der wir oft daneben stehen, ist nur eine Facette davon. Aussage steht gegen Aussage und man kann sich bildhaft vorstellen, wie diese zwei Frauen sich im Thronsaal gegenseitig angeschrien haben. Die eine voller Verzweiflung und die andere vielleicht geblendet von der eigenen Trauer, sodass sie selber den Eindruck hat, dieser Sohn, dieses Kind gehört mir. Und nun zeigt sich, dass König Salomo seine eigene Methode hat, ein Urteil zu finden. Und vor allem in diesem Fall sehen wir, Weisheit fragt nach Gerechtigkeit, aber Weisheit entscheidet eben auch über Leben und Tod. Er hätte ja auch ein Los werfen können und sagen, ich fälle ein Gottesurteil. Sag du Münze, sag du Zahl. Oder hätte die beiden unter Eid stellen können. Oder für das Kind vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann kommt dieses Kind in eine Pflegefamilie. Aber nein, Salomo lässt das Schwert holen. Als König ist er der Herr über Leben und Tod. Er hat das Recht, Menschen zum Tod zu verurteilen oder zu begnadigen. Wir sind ja gewohnt, diese überraschende Wendung so zu lesen, als ob Salomo in seiner großen Weisheit das alles vorhergesehen hat und das so geplant hat. Aber selbst wenn es so war, für die Anwesenden und vor allem für die Mutter war es vermutlich ein Riesenschock. Denn wer konnte schon sagen, welches Recht dieser neue junge König sprechen wird? Vielleicht war er ja doch auch nur einer dieser verhätschelten, vom Luxus verwöhnten Herrscher, die am liebsten eines wollen, ihre Ruhe. Vielleicht sahen sie in Salomo in diesem Moment eben auch nur einen genervten Monarchen, der das Gezänk der beiden Furien zum Schweigen bringen will. Vielleicht sehen Sie in ihm den Machthaber, der sich um das Leben eines Hurenkindes nicht schert, nach dem Motto, dann haut den Bastard eben in zwei Stücke, wenn ihr euch nicht anders einigen könnt. Die eigentliche Weisheit zeigt sich aber dort, wo Salomo dem Henker in die Hand fällt. Die eigentliche Weisheit zeigt sich darin, dass der Souverän souverän genug ist, seinen eigenen Befehl zurückzunehmen. Die eigentliche Weisheit zeigt sich genau darin, dass sich Salomo nicht zum Herrn über Tod und Leben aufschwingt. Obwohl er die Macht dazu hätte, nimmt er sich zurück. Und diejenigen, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, stellen uns damit eben auch einen besonderen König vor Augen. Dieser König geht nicht willkürlich über die Leichen von Kindern. Dieser König wird keine Soldaten massenhaft in den Tod schicken. Dieser König überfällt keine anderen Länder, um seine Macht und seinen Einflussbereich zu sichern. Echte Weisheit, vor allem von Regierenden, aber auch bei uns, erkennt ihre Grenzen dort, wo es um Leben und Tod geht. Und wir wünschen den Regierenden eine solche Weisheit, dass sie die Grenzen kennen und verantwortlich mit dem Leben derer umgehen, die ihnen anvertraut sind. Wir wünschen uns solche Weisheit, dass wir Anfang und Ende des Lebens respektieren und uns nicht eigenmächtig zum Herrn über ungeborenes oder sterbendes Leben aufschwingen. Und diese Geschichte zeigt am Ende aber auch, als drittes und letztes, Weisheit erkennt echte Liebe. Salomo erkennt die Liebe der echten Mutter. Während die selbsternannte Mutter mit dem Teilen einverstanden wäre, liegt der echten Mutter nur eines am Herzen, dass ihr Kind leben darf. Ich meine, das ist der echte und eigentliche Kern aller Weisheit, dass ich ein Gespür dafür habe, wenn Liebe echt ist oder nur gespielt. Und das ist eine Weisheit, die nichts mit Alter zu tun hat, nichts damit, auf welche Schulart ich gegangen bin, sondern das ist eine Weisheit, die schon Kinder haben. Diesen Freitag musste ich mit unserem Jüngsten, 2 Jahre alt, zum Unfallchirurgen. Aufs Kinn gefallen, Platzwunde. Kinderarzt sagt, gehen Sie nicht zu uns, gehen Sie gleich zum Unfallchirurg. Der Unfallchirurg, die Sprechstundenhilfe sagt, naja, Sie haben ja einen geschickten Kinderarzt. Die Begeisterung ist groß, ein Kleinkind, vielleicht muss man es nähen. Der Arzt schaut es sich an. Kleber am Kinn, schwierig, Klammerpflaster, wird nicht halten. So leid es mir tut, wir werden nähen müssen. Und sie lassen die Helferin holen. Sie hat offensichtlich noch nie ein Kleinkind genäht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht besonders beruhigend für einen Vater, der mit seinem Kind daneben steht, wenn der Arzt dann den beiden Helferinnen erklärt, also hört zu, das wird jetzt heftig. Unterschätzt die Kraft so eines kleinen Wesens nicht. 3 Leute halten fest, eine an den Kopf, eine an die Arme und die 3. Person geht an die Beine. Und selbst wenn es strampelt, festhalten. Ich habe den Part der Arme übernommen, die anderen 2 gingen an Kopf und an Beine. Und ich habe dann versucht, meinen Sohn zu beruhigen und habe gesagt, es wird alles gut. Es tut kurz weh, ein kleiner Stich reichte, Gott sei Dank. Und man hat uns gesagt, die Nadel, wenn man betäuben würde, wäre größer als die Nadel, um zu nähen. Deswegen lieber gleich nähen, ohne Betäubung. Wenn du willst, mach die Augen zu. Ich bin bei dir. Es passiert. Es tut weh. Und es war tatsächlich so, er hat gezittert, er hat kurz geweint, aber er war ganz ruhig. Und wir waren alle total überrascht. Der Arzt hat dann zu seinen Helferinnen gesagt, das war jetzt eine Ausnahme, normalerweise ist das nicht so. Aber es war für mich nochmal sehr eindrücklich. Wem kann ich vertrauen? Und es war natürlich auch für mich als Vater ergreifend zu sehen, dass Kinder darauf hören, wenn ich sage, es ist gleich vorbei, es wird wehtun, aber ich bin bei dir und ich sorge dafür, dass es dir wieder gut geht. Das muss jetzt sein. Und ich denke, das ist der Kern der Weisheit und das möchte ich Ihnen mit dieser Geschichte einfach auch am Ende mitgeben, dass wir die echte Liebe erkennen. Salomo hatte die Weisheit, die Liebe der echten Mutter zu erkennen. Jesus Christus ist derjenige, der uns die echte Liebe des wahren Vaters vor Augen stellt. Auch wenn das mit Schmerzen und mit Leiden verbunden ist. Er will, dass wir eine Weisheit erlernen, bei der es tatsächlich um Leben und Tod geht. Um ewiges Leben und um Rettung aus dem Tod. Damit wir eine Hoffnung haben, jenseits aller Schmerzen, jenseits von allem, was uns bedrückt und von Krankheiten, die mehr sind als nur ein kleiner Stich unterhalb der Unterlippe. Jesus will, dass wir die wahre Vaterliebe erkennen. Er will, dass wir den König der Könige erkennen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du alleine bist der Herr der Geschichte. Du bist der Herr über Mächte und Gewalten. Wir vertrauen auf dich, dass du auch unsere Geschichte in deinen Händen hältst. Die Geschichte unseres Volkes und die Geschichte dieses Landes. Wir bitten dich für alle, die heute gewählt werden. Hilf ihnen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Wir bitten dich um Politikerinnen und Politiker, die nach dir und deinen Geboten fragen, die an deiner Liebe nicht ungerührt vorbeigehen. Wir bitten dich um Politikerinnen und Politiker, die das Leben schützen, am Anfang und am Ende. Wir bitten dich aber auch für diejenigen, die heute nicht gewählt werden. Zeige ihnen die Aufgaben, die du stattdessen für sie bereit hast. Wir danken dir für die Jahrzehnte des Friedens, in denen wir hier in Deutschland leben dürfen. Und wir bitten dich inständig, dass du diesen Segen nicht von uns zurückziehst. Wir bitten dich für die Menschen, die in diesen Tagen unter Krieg und Gewalt leiden, vor allem voran in Syrien, dass du dich ihrer annimmst, dass die Machthaber zurückfinden auf den Weg der Weisheit und auf den Weg des Friedens. Wir bitten dich für alle, die unter Unrecht leiden. Hilf ihnen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und wir bitten dich für uns als deine Gemeinde. Hilf uns, dass wir anderen deine Vaterliebe zeigen können. Dass wir selbst und die Menschen um uns herum diese Liebe erkennen und nicht für gering achten. Du willst, dass kein Mensch verloren geht. Gebrauche uns, dass wir den anderen den Weg zum ewigen Leben zeigen dürfen und bewahre uns selbst auf diesem Weg hin zu deiner Herrlichkeit, zum ewigen Frieden. Amen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Hollweger. Ich glaube, das ist uns zu Herzen gegangen, dass wir auch um Weisheit beten können und beten dürfen. Die Weisheit, die Gott schenkt in unser Herz, hat die Liebe des Vaters, die wahre Liebe vor Augen und das ewige Leben, das Ziel vor Augen. Und der Pfarrer Hollweger hat noch ein Lied vorgeschlagen, die Nummer 204, Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. 204. Nächsten Sonntag zur Bibelstunde, die wird Schwester Heidi Butzkamp halten, bevor sie dann wieder nach Russland abreist. Herzliche Einladung auch zum Mittwochkreis um 20 Uhr in der Sonnenbergstraße 23 im Sonnenberg-Mutterhaus. Hinweisen möchten wir auch auf die Veranstaltungen, die in der kommenden Woche oder kommenden Zeit stattfinden. Im Eingangsbereich finden Sie Plakate, Aushängen und Handzettel zum Mitnehmen. Besonders aufmerksam möchte ich Sie auf die Veranstaltung hier machen. Am Dienstag, den 8. Oktober, ist ein Theaterabend mit Eva Maria Admiral, Oskar und die Dame in Rosa. Da geht es um ein leukämiekrankes Kind. Und wie die Dame in Rosa eben einfühlsam darauf eingeht, die Fragen, Ängste und Wünsche dieses kleinen Kindes ernst zu nehmen. Herzliche Einladung. Und dann auch noch herzliche Einladung zum letzten Stehkaffee in diesem Jahr draußen, den der Mittwochkreis wieder liebevoll vorbereitet hat. Und wir möchten mal ganz herzlich danken für all die Mühe, die Sie sich immer machen. Ja, das war jetzt mal richtig wichtig. Und dann noch ein Hinweis, die Urlaubsprospekte von 2014 sind da und ich habe gesehen, da liegen einige Briefe mit Adressen drauf. Wer also ein Prospekt bestellt hat, sollte mal gucken, ob da vielleicht sein Name irgendwo zu finden ist, draußen auf dem Tisch. Und nun, Gott befohlen und auf Wiedersehen.